rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Herzlich willkommen im Falter Radio, Sie hören Barbara Tod. Sind multiethnische, pluralistische Gesellschaften am Scheitern? Warum und wie kann man sie retten? Nie war es wichtiger als heute über die Balance von Gleichheit und individueller Freiheit nachzudenken. Das ist ein Fazit des Politikwissenschaftlers Jascha Monk, der gerade sein neues Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Das große Experiment«, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Im Gespräch mit Robert Miesig dekliniert er seine Thesen durch. Hören Sie eine Veranstaltung, die am 1. April im Bruno-Kreisky-Forum stattgefunden hat.
Ich freue mich, unseren Gast des heutigen Abends begrüßen zu können, Jascha Monk. Wunderbar, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, vielen schönen Dank.
Jascha Monk ist Politikwissenschaftler. Er hat unterrichtet in Harvard, ist jetzt Professor an der Johns Hopkins University. Er ist 1982 in München geboren. Seine Mutter stammt aus Polen, ist eine polnische Jüdin, die mit ihren Eltern nach dieser antisemitischen Kampagne der 60er Jahre Polen verlassen hat. Er ist also in Deutschland aufgewachsen. Und
dann auch in Wien Station gemacht haben.
Und sie hat ihn, genau.
Das Erste, was passiert ist, also man durfte ausreisen, ihnen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, die polnische. Sie bekamen ein Reisedokument, das es ihnen erlaubte, die Grenze zu überschreiten. Und dann waren sie ein halbes Jahr oder im Fall meiner Mutter sogar 8 oder 9 Monate in Wien als Staatenlose. Niemand durfte hier bleiben, aber es war sozusagen so der Umschlagplatz. Also insofern hat meine Mutter und viele andere Mitglieder meiner Familie zumindest einige Zeit in Wien verbracht.
Und du bist dann in Deutschland aufgewachsen und dann sozusagen nach dem, zum Studieren oder nach den ersten Teilen des Studiums in die USA gegangen, hast dort weiter studiert, zu arbeiten begonnen und bist mittlerweile amerikanischer Staatsbürger. Du beschreibst in deinem Buch ja auch sehr plastisch die Einbürgerungszeremonie, auch deren staatsbürgerlichen Pathos, nennen wir es jetzt mal so. Und ich habe deswegen mich auch dafür entschieden, das jetzt so genau zu beschreiben, weil es natürlich auch mit dem Thema des Buches zu tun hat, das große Experiment, wie die Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Also das Thema Diversität, multikulturelle Gesellschaft, Individualisierung in Communities vielleicht oder in Nationen hineingeboren zu sein und die wieder zu verlassen. Die Bindungswirkung von Communities auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die individuelle Befreiungsversprechen des Individualismus. Also das verkörperst du auch oder zumindest hast du eine Lebensgeschichte, die das auch, die dem auch Erfahrung mitgibt. Und das zeigt sich ja auch im Buch an vielen Stellen. Du beschreibst auch die Geschichte deiner Mutter, wie sie Angst hat vor Menschenaufläufen. Und Menschenaufläufe sind natürlich mit einem hohen Maß an Zusammengehörigkeitsgefühl und Gemeinschaftsgeist verbunden, der aber auch sehr ins Negative umschlagen kann, wie man dann natürlich besser weiß, wenn man in Polen unter den Bedingungen von antisemitischen Pogromstimmungen fast sozusagen Erfahrungen dieser Art hatte. Und das ist ja alles mittendrin in dem Thema. Meine erste Frage, mit der ich beginnen würde, wäre dann natürlich die Unterzeile, wie die Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Jetzt kann man natürlich sagen, die Demokratie ist bei uns bedroht, das sehen wir an vielen Stellen. Trump hat gewählt, wir haben auch irgendwie sozusagen Rechtspopulismus gehabt, wir sehen aber gleichzeitig auch die antidemokratischen Kampagnen, wie sie auch zu uns übergeschwappt sind, einer völkisch-imperialen Idee von Putin und so weiter. Es ist ohne Zweifel ist unsere Demokratie bedroht. Aber warum soll sie von der Diversität bedroht sein? Sie ist ja bedroht eher von den Feinden der Diversität.
Ja, das ist eine natürliche Frage. Also zuerst einmal, warum ist das so ein wichtiges Thema? Warum heißt das Buch das große Experiment? Weil ich glaube, dass wir uns in einer Situation ohne Präzedenzfall befinden. Wir haben in der Geschichte keine Demokratien, die ethnisch und religiös sehr divers sind und ihre Mitglieder relativ fair behandeln. Wir haben Beispiele von Gesellschaften, von Demokratien, die gegründet worden sind, als sie relativ homogen waren. Österreich, Deutschland, viele Länder in Europa haben erst dann eine wirklich erfolgreiche Demokratie aufgebaut, als sie aufgrund der blutigen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ homogen geworden waren. Andererseits haben wir Demokratien wie die amerikanische, die von vornherein sehr divers war, wo es natürlich von vornherein Menschen gab, die in seinem Territorium lebten, die aus verschiedenen ethnischen Gruppen standen. Aber warum habe ich das jetzt so kompliziert ausgedrückt? Menschen, die in diesem Territorium lebten, denn viele von ihnen waren nicht als Staatsbürger anerkannt oder sogar auf extremste Weise unterdrückt und versklavt. Was wir also jetzt versuchen, ist etwas Neuartiges. Und ich habe mich also angefangen, damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was erzählt uns die Psychologie, aber was erzählt uns auch die Geschichte, die komparative, die vergleichende Politikwissenschaft darüber, wie das so aussieht. Und die Antwort ist, dass es sehr schwer ist, dass die große Mehrzahl der multiethnischen, multireligiösen Gesellschaften in der Geschichte gescheitert ist. Und zwar oft gescheitert auf grausame Weise, mit Unterdrückung, mit Bürgerkrieg, mit Fragmentierung, mit Versagen des Staats. Ich habe auch festgestellt, dass wir in der Psychologie sehen, wie stark der menschliche Drang dazu ist, Gruppen zu bilden und sich über eine Gruppe zu definieren und dann die Mitglieder dieser Gruppe besser zu behandeln, als diejenigen, die der Gruppe außen stehen. Und jetzt könnte man denken, dass die Demokratie darauf vielleicht eine Antwort ist, dass die demokratischen Institutionen uns helfen können, mit diesen Problemen umzugehen. Aber auch das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wenn man denkt an die paar Beispiele von sehr bunten, vielfältigen Gesellschaften, die relativ gut funktioniert haben, vom Bagdad im 9. Jahrhundert bis zu Wien im 19. Jahrhundert, waren das oft keine Demokratien, sondern multiethnische Königreiche. Und das hat, auch das hat eine Logik, die ich entdeckt habe. Und zwar, dass in der Monarchie du keine Macht hast und ich habe keine Macht. Und insofern ist es dann auch egal, wenn eine Gruppe mehr Bevölkerungszuwachs hat als die meine, weil das an meiner Macht, an meinen Einfluss in der Gesellschaft zunächst einmal nichts direkt ändert. Denn Macht hat sowieso nur der Monarch und solange der tolerant ist, ist es ja in Ordnung. In der Demokratie gibt es natürlich immer den Drang zur Mehrheitsfindung. Und deshalb ist es viel natürlicher, in der Demokratie Angst zu haben, wenn jetzt eure Gruppe oder ihre Gruppe plötzlich einen Bevölkerungszuwachs hat und meine stagniert oder hat weniger Leute, dann verändert sich vielleicht plötzlich alles. Dann haben ganz andere Leute Macht im Land und dann könnte sich alles verändern. Und das alles sind also die Grundvoraussetzungen, warum wir die Schwierigkeit, diese Gesellschaften, diese Demokratien aufzubauen, sehr ernst nehmen müssen. Mein Buch ist trotzdem ein optimistisches, aber ich glaube, wir können nur auf dem Sockel einer ernsthaften Analyse dieser Schwierigkeiten dann einen Optimismus aufbauen.
Das heißt jetzt ganz simpel gesagt oder ganz brutal gesagt, wie man es nennen mag, Demokratien funktionieren dann besser, wenn sich die Angehörigen dieses Gemeinwesens als ähnliche empfinden, also in Gesellschaften von Ähnlichen. Und ähnlich heißt, das kennen wir ja aus der Geschichte, dass also diese ethnische Homogenität, das war ja jetzt auch nicht vollkommen homogen, da gab es ja auch Subkulturen und die einen sind so und die anderen sind so, aber man hat sich gut genug gekannt, um zu wissen, wie der andere tickt, und das ist bei ethnisch diverseren Gesellschaften und kulturell diverseren Gesellschaften einfach schwieriger. Würdest du das so formulieren?
Ja, es ist bei aller Liebe zu Skandinavien und zu Dänemark und zu Schweden und zu Norwegen und den Sachen, die diese Länder geleistet haben historisch, kein Zufall, dass diese Länder relativ harmonisch waren und relativ gut funktioniert haben im Vergleich zu den USA, zum Libanon oder zu Afghanistan. Und ihre relative Homogenität, religiös und ethnisch, hatte damit natürlich etwas zu tun. Nun ist dieser Instinkt, eine Gruppe zu formen und die Menschen, die an dieser Gruppe teilnehmen, besser zu behandeln, extrem stark. Ich habe dafür ein schönes Beispiel im Buch, das Henry Teifel, ein wichtiger Sozialwissenschaftler der 50er und 60er, 70er Jahre, sich überlegt hat, wieso ist es der Fall gewesen, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, dass Leute bereit waren, auf so schlimme Weise gegen Außenstehende zu diskriminieren, sie so furchtbar zu behandeln. Und es gab ja auch vom Milgram-Experiment zur Robbers Cave-Experiment viele Studien, die das noch einmal darlegten, auch im Labor in den 50er und 60er Jahren. Aber er wollte sich sagen, warum ist das eigentlich so? Und darauf hatte er eine sehr interessante Antwort, und zwar sagte er, naja, wenn ich eine Gruppe kreiere, die so sinnlos ist, die so beliebig ist, dass ihre Mitglieder nicht bereit sind, gegen Außenstehende zu diskriminieren, und wenn ich dann langsam Facetten dazu packe, dann kann ich beobachten, wann Leute anfangen zu diskriminieren. Also was es an diesen Gruppen ist, was sie dazu bringt, gegen Außenstehende vorzugehen. Und deshalb hat er 50 Kinder, Schulkinder aus Bristol, die sich alle sehr ähneln, ins Labor geholt, denen einen Zettel vorgezeigt, der ungefähr so aussah wie das hier, also einfach ein Zettel mit lauter Punkten, und hat sie gebeten zu schätzen, wie viele Punkte auf diesem Zettel sein mögen. Und dann haben ein paar gesagt 100, 200, und er hat gesagt, wunderbar, also es gibt sozusagen die Unterschätzer und die Überschätzer, und wir teilen diese beiden Gruppen jetzt auf, und dann müsst ihr verschiedene Spiele spielen, wo ihr einander Punkte gibt, die dann später in ein bisschen Geld, ein bisschen Spielgeld ausgetauscht werden könnte. Und die Idee war, dass niemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, ich bin ein Unterschätzer, ich diskriminiere jetzt gegen die Überschätzer. Das ist ja absurd. Und zu seiner Überraschung machten Menschen aber genau das. Das bedeutet, sobald man sagte, du bist jetzt ein Teil der Gruppe der Unterschätzer, waren diese Schulkinder bereit, gegen die Überschätzer zu diskriminieren. Und auch meine wunderbar toleranten, weltoffenen, diversen Studenten, die ich an der Johns Hopkins habe, die ich an Harvard hatte, sind bereit, gegeneinander zu diskriminieren, wenn ich sie frage, ob ein Hotdog ein Sandwich ist. Und diejenigen, die glauben, ein Hotdog sei ein Sandwich, haben dann genau dasselbe Verhalten, zu sagen, die das nicht glauben, die sind falsch, und zumindest in diesem Kontext diskriminiere ich jetzt gegen sie. Also die Gefahr ist, dass diese Gruppenbildung wahnsinnig einfach ist und das natürlich unsere Gesellschaft zerreißen kann. Das natürlich dazu führen kann, dass man sagt, ich bin gebürtiger Österreicher und diese Einwanderer mag ich nicht. Oder ich bin Christ und diese Leute, die nicht christlich sind oder die nicht aus christlichen Elternhäusern kommen, die diskriminiere ich jetzt. Aber es gibt auch etwas vielleicht Hoffnungsfrohes an diesem Befund, denn wie man diese Gruppe definiert, wer als Teil der Gruppe zählt und wer als Außenstehender zählt, ist eben auch sehr stark vom Kontext abhängig. Das muss also nicht nur die Ethnie sein, nicht nur die Religion sein, sondern es kann eben auch die Nation sein. Es kann auch so etwas Beliebiges sein, wie ob man jetzt ein Unterzähler oder ein Überzähler ist. Das bedeutet, ein Teil dieses Projekts muss es sein, sich zu überlegen, wie ziehen wir die Grenzen zwischen Gruppen auf eine Weise, die es uns ermöglicht, eine Demokratie zu erhalten. Und deshalb glaube ich, dass wir natürlich immer werden akzeptieren müssen, dass Menschen sich stark über ihre kulturelle Herkunft, über ihre Religion, über andere Merkmale definieren, aber gleichzeitig durchaus auch dazu anstiften sollten, dass sie sich über eine gemeinsame nationale Identität definieren. Denn bei aller Gefahr der Nation heißt es, wenn man sagt, man ist Österreicher im richtigen Sinne, hoffentlich auch, dass das eben mit beeinzieht Menschen, die sich in diesen anderen verschiedenen Merkmalen unterscheiden.
Das heißt also, um nochmal auf die Problemlage, du bist jetzt von der Problemlage schon ein bisschen in die Richtung der Lösung gekommen, aber die Problemlage ist die, dass schnell eine tiefe Bindung zur eigenen Gruppe entsteht, wie du es im Buch formuliert hast, und gleichzeitig dadurch auch das Potenzial zu brodelnden Hass gegen andere Gruppen. Und es muss ja jetzt nicht gleich brodelnder Hass sein. Diese Zufälligkeit, die du beschrieben hast, die kennen wir ja alle, oder wir nicht, weil es gibt jetzt diese Großraumzüge schon, aber früher, wie es noch diese Zugabteile gegeben hat, gab es auch immer dieses Zugabteilparadox, wenn drei drin gesessen sind und ich bin reingekommen, war ich der Eindringling und habe mich schlecht gefühlt. In dem Moment, wo ich gesessen bin, war ich Teil dieser Gruppe und jeder, der weiter reingekommen ist, war ein Gegner unserer Gruppe, weil er für uns alle den Platz eng gemacht hat. Das ist natürlich, an solchen Beispielen sieht man jetzt natürlich schon, wie leicht das geht. Also das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Also und sich auch schlecht vorgekommen. Man hat ja dann auch gedacht, hoffentlich kommt keiner rein, weil jetzt sind wir schon so eine Gruppe. Und man hat dann auch irgendwie gefunden, man ist eigentlich ein Arschloch, dass man das denkt, weil die wollen ja auch sitzen, die anderen. Aber so, jetzt...
Da sehen wir übrigens zum Teil dieselbe Dynamik auch in dem interessanten Diskurs über die Gentrifizierung, wo gerade in den USA sagt, also in bestimmten politischen Milieus gesagt wird, also Grenzen ist was sowieso Suspektes und jeder, der sagt, wir müssen unsere Landesgrenze befestigen oder verteidigen oder wie auch immer, das ist ganz schlimm, das ist Trump und so weiter. Aber die schlimmen Menschen, die jetzt hier in unsere Nachbarschaft einziehen und sie verändern und sie gentrifizieren, die sollen bitte dahin zurückgehen, wo sie herkommen, da kommt plötzlich eine recht ähnliche Rhetorik in einem anderen Kontext wieder raus.
Ja, oder da gibt es ja hunderte Beispiele, die vielleicht nicht alle jetzt genau passen. Also zum Beispiel natürlich das große Problem der Demokratie ist, dass die entscheiden, die schon da sind und meistens gegen jene entscheiden, die noch nicht da sind, weil sie auch nicht mitentscheiden können. Das sieht man ja bei jedem Bauprojekt in ihrem Grünraum und so weiter. Ja. Also ich habe mich wahnsinnig geärgert, diese Berliner Geschichte mit dem Tempelhofer Feld. Das Tempelhofer Feld ist riesengroß. Ja? Da kannst du 17.000 Gemeindebauten hinstellen und es ist immer noch das Tempelhofer Feld. Und die haben dagegen gestimmt und gegen Leute, die jetzt noch nicht dort wohnen, ja, und diesen Wohnraum brauchen könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast es schon angeschnitten, Menschen, die in einer Demokratie die Regeln der Demokratie achten sollen, die gemeinsam sich für diese Demokratie auch einsetzen sollen, sagst du, sie müssen auch sich irgendwie als Gruppe verstehen. Das unterstellt, wenn sie sich nicht als Gruppe verstehen, sondern einfach nebeneinander herleben, wenig gemeinsam haben oder die einen haben mit den anderen was gemeinsam und die anderen haben mit den anderen gar nichts gemeinsam, dann funktioniert das nicht. Warum funktioniert das eigentlich nicht?
Naja, also im Extremfall sieht man das an Staaten wie dem Libanon, wo es drei große und einige kleine verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt, die Schiiten, die Sunniten und die maronitischen Christen, die sich irgendwie einen Staat teilen mussten. Und die Lösung, auf die man damals gekommen ist, war zu sagen, naja, wenn man überhaupt keine gemeinsame libanesische Identität hat, dann ist das Beste vielleicht, dass die wichtigsten Entscheidungen eben nicht vom Staat getroffen werden, sondern von den jeweiligen Gruppen. Das bedeutet, es gibt einen relativ schwachen Staat und danach gibt es Gesetze zur Heirat und zur Scheidung und zum Erbrecht und zum Schulrecht und so weiter, die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Das bedeutet, die grundsätzlichen Rechte und Pflichten des Einzelnen hängen nicht von der Staatsbürgerschaft ab oder von der geografischen Lage, sondern zu der Zugehörigkeit in einer dieser Gruppen. Das führt dann zu echten Ungerechtigkeiten in der Praxis, dass es zum Beispiel sehr schwer wird, demokratisch diese Gesetze zu ändern, weil es dafür keinen wirklichen demokratischen Mechanismen gibt, sondern das ist letztlich von der religiösen Gemeinschaft aufgestellt und in der Hand von Geistlichen. Und es gibt natürlich das Problem, dass wenn Menschen wie zwei Freunde von mir oder ein Freund und seine Frau, ein Sunnit und eine Christin sich heiraten wollen, das vom Staat nicht einmal anerkannt wird. Trotzdem war das lange Zeit popularisiert von Arend Leipart, einem sehr einflussreichen Politikwissenschaftler, als die Lösung für solche geteilten Gesellschaften, weil das angeblich Gewalt verhindern könnte. Weil wenn der Staat nichts Wichtiges entscheidet, dann bringt es ja nichts, einen Bürgerkrieg zu haben, um die Macht an sich zu reißen. Das Buch, in dem er das vor sich gibt, als großes Modell, das sehr einflussreich war, ist, glaube ich, 1969 veröffentlicht worden. Ein paar Jahre später fing in dem Libanon der Bürgerkrieg an.
Gut, aber da geht es um ethnische Proporz. Ging es um ethnischen Proporz. Da haben ja sozusagen die Gruppen nebeneinander hergelebt, wenn man so will. Warum kann man nicht das warum können nicht Menschen als Individuen ohne so einen Proporz nebeneinander herleben in einer Gesellschaft, die sich als demokratisch und multiethnisch versteht? Und da leben halt welche, die ich nicht kenne, mit denen ich nichts zu tun habe, deren Traditionen ich nicht verstehe und vice versa vielleicht. Aber es macht ja auch nichts.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, das ist ja wunderbar und solche Menschen gibt es in der Gesellschaft viele. Auf eine bestimmte Weise beschreibt das vielleicht Sie und beschreibt das wahrscheinlich mich. Aber wir müssen gleichzeitig anerkennen, dass für viele Menschen die Gruppe, der sie teilhaben, sehr, sehr wichtig ist. Für mich ist das die Unterscheidung eines perfektionistischen Liberalismus, den ich ablehne, und eines politischen Liberalismus, den ich sehr befürworte. Das bedeutet, es gibt das Ideal einer Gesellschaft, in der wir alle Individualisten sind, in der wir alle keine besonders starken Bindungen zu verschiedenen Gruppen haben, in der wir sagen, wenn du sagst, für dich ist diese religiöse oder diese ethnische Gruppe sehr wichtig oder dieser kulturelle Hintergrund sehr wichtig, dann bist du kein guter Staatsbürger in dem Sinne, wie wir ihn am liebsten hätten. Und das ist für mich ein Einschritt in die Freiheit der Menschen. Denn wir haben aus gutem Grund eine Religionsfreiheit. Wir haben aus gutem Grund eine Versammlungsfreiheit. Wenn jemand sagt, ich möchte nur mit anderen Menschen, die mir ähneln, mein Leben verbringen, dann ist das eines der Grundrechte, die sie in einer freiheitlichen Gesellschaft haben. Und viele Kommunitaristen kritisieren philosophisch Liberale immer, indem sie sagen, ihr könnt nicht mit Gruppen umgehen. Das ist genau falsch herum. Aber für einen Liberalen haben Gruppen eine Bedeutung, eine Würde, nicht weil wir ein Verein der Vereine wären, so wie es der Libanon ist, so wie es manche Philosophen auch für unsere Gesellschaften wünschen, sondern weil wir Individuen, einzelnen Staatsbürgern das Recht zusichern, so zu leben, wie sie wollen. Und ich selber kann mich dann entscheiden zu sagen, ich habe meine Freunde und habe meine moralischen Pflichten im Privatkreis, aber ich definiere mich nicht über eine Gruppe besonders. Das ist für mich der Fall, das ist für viele Menschen der Fall. Aber es wäre falsch, das anderen vorzuschreiben und naiv zu denken, dass das bei den meisten jemals der Fall wäre. Deshalb steht für mich das Ziel im Raum einer doppelten Freiheit. Was bedeutet diese doppelte Freiheit? Sie bedeutet zuerst mal, was uns allen aufgrund der Geschichte Europas sehr nahe liegt, dass wir vom Staat eine bestimmte Freiheit haben müssen. Dass nicht so wie in Russland vor ein paar Wochen passiert, wenn ich das hier in die hinhalte und da steht nicht einmal was drauf, dafür verhaftet werde, weil das schon als Kritik gewertet wird. Und dass ich auch hier draufschreiben dürfte, den Kanzler finde ich ganz furchtbar und das in die Kamera halten und dafür würde ich auch nicht verhaftet. Das ist eine Grundfreiheit. Aber natürlich ist das auch die Freiheit zu sagen, ich kann einer Religion huldigen, die dem Kultusminister vielleicht nicht gefällt und hat trotzdem nicht das Recht, mich dafür ins Gefängnis zu schmeißen. Das ist die ganz normale Freiheit, wie wir sie kennen vom Staat. Aber es gibt eben auch eine zweite Weise, auf die die Freiheit oft bedroht ist. Und zwar durch die eigene Gemeinschaft, durch die eigenen Eltern, durch den eigenen Geistlichen, durch das eigene Milieu, die sagen, wenn du dich so anziehst oder wenn du den Freund hast oder wenn du auf diese Weise lebst, dann ist das unakzeptabel und dann werden wir dich dafür bestrafen. Auch davor müssen wir die Leute bewahren. Das ist diese doppelte Freiheit. Die Freiheit vom Staat, aber auch die Freiheit vom Käfig der Normen, der von der eigenen Gruppe, der eigenen Gemeinschaft manchmal aufoktroyiert wird. Und was haben wir dann? Wir haben das Bild einer Gesellschaft, in der manche Menschen Einzelgänger sind und sagen, ich definiere mich nicht über eine Gruppe, vielleicht nur über meine Freunde oder meine Familie, aber nicht über eine breitere Gruppe, in der manche Leute sagen, ich habe eine Gemeinschaft, eine Gruppe, der ich viel Bedeutung beimesse. Das kann koexistieren und idealerweise gibt es zwischen diesen verschiedenen Menschen und Gruppen dann auch Verbindungen, dass sie nicht nur nebeneinander herleben, wodurch wir in die Gefahr eines Libanons kommen würden, sondern dass sie eben auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Teil eines gemeinsamen Staates, einer gemeinsamen Nation haben.
Jetzt sagst du natürlich, und das haben wir jetzt schon ein bisschen mehrmals berührt, je diverser eine Gesellschaft, umso größer ist die Gefahr der Fragmentierung. Und je höher die Fragmentierung, umso weniger Zusammenhalt gibt es, wenn man das so nennen mag mit diesem Begriff. Und es braucht einen bestimmten Grad an Zusammenhalt, damit eine Demokratie nicht nur funktionieren kann, sondern damit auch eine Gesellschaft sich gemeinsame Ziele setzen kann und so weiter. Auch demokratische Ziele, sich einsetzen für etwas gemeinsam. Das kann man ja nur mit Leuten, mit denen man das Gefühl hat, dass einem mit ihnen etwas verbindet. Jetzt könnte man daraus zu einer, wenn man sozusagen diese Abfolge dieser Diagnosen macht, sagen, na gut, das ist aber jetzt gefährlich. Auf der anderen Seite beschreibst du in einem Buch ja sehr optimistisch, dass ja eh vieles sehr gut funktioniert. Und das wissen wir ja auch, wir, die wir in solchen Gesellschaften schon leben, bei allen Problemen, die wir übrigens im Wesentlichen selber machen und ein Großteil davon, ja, weil wir die Diversität bekämpfen und nicht anerkennen, ein Großteil dieser Probleme, mit denen wir hier zu tun haben, zum Beispiel hängt damit zusammen, dass, weiß ich nicht wie viel Prozent, ich glaube 25% in Wien nicht wahlberechtigt sind, ja? Weil wir sozusagen den Zugang zur Staatsbürgerschaft so wahnsinnig schwierig machen und weil wir damit Menschen, die Betroffene der Rechtsgebung sind und das Rechtssystem, nicht die Möglichkeit geben, selbst teilzunehmen an der Gestaltung desselben. Also viele machen wir uns eh schon zusammen und trotzdem funktioniert es so gut. Ja? Und das, obwohl es natürlich sozusagen nicht so viele Begegnungszonen, bei denen alle dabei sind, gibt, weil es tatsächlich etwas gibt wie die Verpuppung in eigene Communities. Bei den Jungen ja eh nicht, weil die gehen gemeinsam in die Schule, aber wenn es nicht mehr in die Schule gehst und so. Klar, sozusagen Menschen neigen ja dann auch dazu, sich mit ihresgleichen zu umgeben, mit ähnlichen, ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Aber es funktioniert ja eigentlich gut. Also die Geschichten der Krise, die wir uns da erzählen, sind ja eigentlich auch ein bisschen falsche Geschichten.
Ja, also für mich ist der Startpunkt für das Buch ein bisschen zweischneidig. Einerseits die Erkenntnis, dass es historisch gesehen eben wirklich schwierig ist, dass es auch psychologische und demokratische Mechanismen gibt, die es schwieriger machen. Andererseits die Erkenntnis, dass wir momentan an einem unglaublichen Pessimismus über die Möglichkeiten des Gelingens dieses großen Experiments leiden. Dieser Pessimismus kommt einerseits von rechts und von rechts außen. Das ist ganz klar und einfach nachzuverstehen. Das ist ein großer Teil unseres Diskurses. Das sind also Menschen, die sagen, dass Zuwanderer nicht interessiert daran seien, sich zu integrieren, vielleicht nicht einmal fähig seien, sich zu integrieren, weil sie auf irgendeine Weise minderwertig seien. Den Pessimismus kennen wir von bestimmten Politikern, aus bestimmten Fernsehsendern und so weiter. Es gibt aber interessanterweise auch einen Pessimismus, der in meinem eigenen Milieu und wahrscheinlich in diesem Milieu hier im Hause viel weiter verbreitet ist. Und zwar Menschen, die letztlich relativ ähnliche Sachverhalte von sich geben. Also sagen, ja, es gibt einen riesigen Lohnunterschied zwischen Einheimischen und Zuwanderern. Oder es ist ja in unserer Gesellschaft fast unmöglich für Menschen, die nicht weiß sind oder die zugewandert sind, einen sozialen Aufstieg zu erleben. Das dann aber eher von links kommend, und zwar erklärt, nicht aufgrund der angeblichen Minderwertigkeit der Zuwanderer, sondern aufgrund der Minderwertigkeit unserer eigenen Gesellschaft. Also aufgrund der Diskriminierung, des Rassismus und so weiter. Nun gibt es echte Probleme. Es gibt tatsächlich Zuwanderer, die sich nicht integrieren wollen oder Probleme dabei haben, auf dem Arbeitsmarkt Erfolg zu finden. Das gibt es natürlich. Es gibt natürlich Rassismus und Diskriminierung. Das können wir auch aus sozialwissenschaftlichen Studien zu Genüge, dass jemand, der Walter heißt, einfacher zum Interview eingeladen wird mit demselben Lebenslauf als jemand, der Mehmet heißt. Und das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit.
Bewerbungsgespräch.
Bewerbungsgespräch.
Wie würde denn niemand Interview sagen?
Ach so, richtig. Ja, Interview, ja, Entschuldigung, Bewerbungsgespräch, ja. Aber gleichzeitig verkennen beide Seiten, wie viel Integration und wie viel tatsächlichen Fortschritt Menschen machen. Was zum Beispiel spannend ist, und das ist ein Modell, das in fast jedem Land funktioniert, dass die Menschen in der ersten Generation oft die Sprache sehr unvollkommen sprechen und auch bis zum Lebensende die Sprache in vielen Fällen unvollkommen sprechen. In der zweiten Generation, in der die schon im Lande geboren sind, sprechen sie normalerweise beide Sprachen, weil sie mit den Eltern ja normalerweise zu Hause in der Muttersprache weitersprechen oder in der Herkunftssprache weitersprechen. Sie bevorzugen aber normalerweise die Sprache des neuen Landes, also in diesem Falle das Deutsche. Und das heißt, untereinander sprechen sie normalerweise unter Geschwistern zum Beispiel eher Deutsch als Türkisch oder Arabisch oder Koreanisch oder was es sein mag. Und in der dritten Generation haben die meisten Leute die Ursprungssprache fast vollkommen verlernt. Das ist zum Beispiel, was Spracherwerb, ein Lieblingsthema der Rechtspopulisten angeht. Aber auch wenn es um Einkommen, wenn es um Bildungslücke und so weiter geht, haben die meisten Einwanderer einen großen Erfolg. Auch da hilft es paradoxerweise, optimistisch zu sein, wenn man sich die Schwierigkeit der Anfangslage vor Augen führt. Wir tun manchmal so, als ob es ein Wunder wäre oder irgendwie ein Problem oder eine Überraschung wäre, wenn Einwanderer ein niedrigeres sozioökonomisches Niveau haben. Aber da die Mehrzahl, natürlich nicht alle, aber die Mehrzahl der Einwanderer weiterhin aus Ländern kommen, die viel ärmer sind als Österreich, wo die Bildungschancen viel niedriger sind als in Österreich, ist es natürlich auch nicht überraschend, dass viele von ihnen bis zum Ende ihres Lebens weniger Geld verdienen werden und in weniger hohen wirtschaftlichen Positionen sein werden. Ihre Kinder allerdings haben eine größere Aufstiegschance als die Kinder von ähnlich positionierten Einheimischen. Und die Enkelkinder wachsen noch einmal weiter voran. Und das bedeutet also, dass laut den besten Studien wir auf dem Weg sind, die Bildungslücke und die Einkommenslücke zu schließen. Das wird noch einige Jahrzehnte dauern. Es wird natürlich durch weitere Zuwanderung immer ein bisschen langsamer werden, weil da der Prozess natürlich bei jeder Familie von Anfang losgehen muss, die zuwandert. Aber auch da ist es so, wenn man sich die Zahlen wirklich vorsichtig anschaut und sich nicht anschaut, wie sieht es mit dem Einwanderer aus, der vor 15 Jahren aus einem viel ärmeren Land hierher gekommen ist, sondern wie sieht es mit seinen Kindern und seinen Enkelkindern aus, wird das Erkenntnis viel optimistischer. Und das zeigt, dass natürlich diese Einwanderer nicht irgendwie Minderwertigkeit sind, dass nichts an ihnen ist, dass es ihnen unmöglich macht, Erfolg zu haben oder sich zu integrieren. Aber es zeigt eben auch, dass unsere Gesellschaft nicht so rassistisch sei oder nicht so diskriminierend sei, dass ihnen keine Chance gegeben wird. In den USA zum Beispiel gibt es die schöne Erkenntnis, dass dieser soziale Aufstieg von Einwanderern aus Nigerien, aus El Salvador, aus vielen asiatischen Ländern genauso schnell vonstatten geht, als der Fortschritt von irischen und italienischen Einwanderern vor 100 Jahren.
Ich fand das sehr interessant in deinem Buch, nämlich du, weil es ja dann jetzt nicht nur um die Deutung der Zahlen nur geht, sondern auch um die Frage, wie wir darüber reden sollen. Ja? Wie wir darüber reden sollen. Und es gibt ja Rassismus und es gibt ja nicht nur, es gibt furchtbaren Rassismus, es gibt furchtbare Gemeinheiten gegen Kinder. Also wenn ich jetzt in irgendein x-beliebiges Gymnasium gehe und dort mit den Klassen rede, sollen es schon 17-Jährige sein, also fast schon Abiturienten und Abiturientinnen, dann sind dort Kinder aus 10 oder 15 Nationen und wenn man lang mit denen redet, sagt ja jedes Kind, ich werde hier nie dazukehren, ja, wahrscheinlich den Namen wegen. Und sie erzählt mir die Geschichten, wie sie im Flüchtlingslager aufgewachsen sind oder im Flüchtlingsheim und in der Schule als zwei oder drei oder im Kindergarten schon als zwei- und dreijährige schikaniert worden sind und als sechsjährige ist es weitergegangen. Und die Kinder im Kindergarten haben gesagt, ich glaube nicht, dass du ein Österreicher bist, bring den Pass mit nächsten Tag. Und sagt der eine und der nächste erzählt die nächste Geschichte. Und das tschetschenische Mädchen war mit in der dritten Volksschulklasse die Beste in Deutsch und hat trotzdem nur einen Zweier gekriegt. Dann hat sie gefragt, die Lehrerin, warum? Also Zweier ist die zweitbeste Note. Die kann doch keine Ausländerin einen Einser geben. Und solche Sachen. Also mit solchen täglichen Verwundungen wachsen die auf. Und wir sehen also, es gibt genug zu kritisieren. Und warum soll ich das nicht anprangern? Auf der anderen Seite kann ich natürlich sagen, ja, schrecklich, aber ihr seid alle Abiturienten. Ja, also ihr habt es schon geschafft. Also was du ja auch beschreibst, kritisieren wir zu viel und zwar nicht, und zwar weil gibt es einen Grund, warum das auch schlecht ist, zu viel zu kritisieren, weil es nicht Optimismus schürt, nährt, dass es zu schaffen ist, sondern Depression nährt und Menschen keine Kraft gibt.
Also zunächst einmal, ich bin Wissenschaftler und ich habe mich dem Thema nicht genähert unter der Frage, ist es gut, optimistisch oder pessimistisch zu sein, sondern unter der Frage, wie sieht es denn wirklich aus, wenn ich mir die Zahlen genau anschaue und die Gesellschaften genau anschaue und bin dann zu meiner Freude zu einem optimistischen Schluss gekommen. Aber wenn der Schluss pessimistisch gewesen wäre, hätte ich ihn auch so niedergeschrieben. Also nur, um das klarzustellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zwei gute Gründe gibt, optimistisch zu sein. Die erste kommt aus der Ähnlichkeit der Beschreibung der Realität von links und weit rechts außen. Also wenn ich sowohl von meinen linken Freunden als auch von rechtspopulistischen Politikern oft höre, es gibt diese riesige Kluft zwischen Einheimischen und Einwanderern und die werden wir nie überwinden, dann überlege ich mir, naja, wer ist da strategisch cleverer, indem er das betont? Und da habe ich die Furcht, denn die gewinnen eher die Wahlen als wir, dass das vielleicht die Leute rechts außen sind, die sich sagen, wenn wir die Durchschnittswähler davon überzeugen, dass es sowieso sich nie verändern wird, vielleicht werden sie dann zu überzeugten Antirassisten, die sich wunderbar für eine gerechtere Gesellschaft engagieren. Vielleicht, wahrscheinlicher sagen sie, ja, dann müssen wir dem hier mal ein Ende machen und den Leuten mal sagen, was ist, weil so geht es ja nicht weiter. Das halte ich politisch leider für eine realistischere Lesart, als die vielleicht eher naive, dass die Leute dann nur zur Aktion gegen die Ungerechtigkeit mobilisiert. Aber noch wichtiger ist für mich, dass wir ja die Spielregeln uns überlegen müssen, wie diese Gesellschaft funktionieren kann. Nun ist der Zustand heute gemischt mit vielen echten Ungerechtigkeiten und mit vielen Verletzungen. Als Einwanderer in Deutschland habe ich das ja auch erlebt. Also dass jemand, der in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, auch mit deutschem Pass, aber der nicht aus Deutschland stammt, der einen seltsamen Namen hat, der jüdisch ist, habe ich solche Verletzungen auch zu Genüge festgestellt oder erlebt. Aber wir müssen uns fragen, auf welchem Weg wir sind. Denn wenn wir überhaupt keinen Fortschritt gemacht haben, wenn es heute genauso schlimm ist wie vor 25 oder vor 50 Jahren, dann heißt das ja, dass wir alles umschmeißen müssen, um irgendwie einen Fortschritt hinzukriegen. Wenn wir aber feststellen, dass zwar heute einiges im Argen liegt, dass die Gesellschaft aber viel toleranter ist als vor 25 oder 50 Jahren, dass wir auf viel natürlichere Weise heute verstehen, dass natürlich jemand, der nicht Urgroßeltern, Urgroßeltern hat, die aus diesem Land stammen, auch ein Österreicher ist, auch Teil unseres gemeinsamen Lebens ist, dann wissen wir, dass wir manche Sachen weiter verändern und verbessern müssen, aber auch auf dem richtigen Weg sind und manches beibehalten können. Deshalb ist diese Frage für die Analyse der Lösungen unglaublich wichtig. Und meine Feststellung aus der Beobachtung der Realität ist eben, Österreich kann ich weniger gut, aber 100% in Deutschland, dass vieles im Argen liegt, aber dass es viel besser ist als auch noch in meiner eigenen Kindheit, vor 20 Jahren. Insofern bin ich in der seltenen Lage, das ist bei mir oft nicht der Fall, zu sagen, das, was der Befund, der mir Freude macht und der Befund, den ich in der Welt für richtig halte, sind in diesem einen Falle, fallen sie zusammen.
Können nicht die Dinge eigentlich, es gibt ja diese, wir kennen das ja auch der Geschichte, diese Ungleichzeitigkeiten und Paradoxien, dass das, was gut läuft, auch gleichzeitig die Quelle des Schlechten ist. Es ist ja richtig, dass erstens mal sind wir viel multikulturellere und viel diversere Gesellschaften. Es gibt, um es ganz simpel zu sagen, viel mehr Menschen, die zugewandert sind, die jetzt hier leben, als nur vor 30 Jahren. Die Akzeptanz, dass jemand, der nicht hier geboren ist, aber schon eine Zeit lang da ist, da dazugehört, ist heute viel, viel höher als vor 30 Jahren. Also auch in den goldenen 70er, also in den goldenen Kreisky-Jahren, am Ende der goldenen Kreisky-Jahre, die wir hier so verklären, war natürlich die xenophobe Stimmung messbar niedriger. Also ich habe mir das unlängst mal angeschaut, so Studien, wo in den, wo Anfang der 90er Jahre gefragt worden ist, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wer soll als Erster entlassen werden, die Ausländer, damals haben 70% Ja gesagt, jetzt sind es 40%. Ja? Also es sind 40% immer noch viel, aber es ist um 30% weniger. Ja. Die Vorurteile gegen Homosexuelle und andere, diese Fragen, was wenn jemand als Nachbar bei ihnen einzieht, die sind praktisch auf Null gefallen. Ja? Und absurderweise auch in anderen Gesellschaften, sogar in so Gesellschaften wie Russland, hast du ganz markante Bewegungen in diese Richtung. Was aber auch heißt, dass diejenigen, die sich früher als die Anhänger oder die Vertreter der konventionellen Werte, der homogenen Mitte gesehen haben, plötzlich das Gefühl haben, ja, unsere Welt gerät ja in Gefahr und deswegen einen radikalere Gegenreaktionsstaten, die wir jetzt eben also von Trump bis Putin, aber auch hier bei unseren Rechtspopulisten erleben, die ja eigentlich getragen sind von dieser Angst, dass diese Welt, die sie gerne hatten und die sie gern wieder hätten, einfach unwiederbringlich vorbei ist. Und die sind dann die Gefahr für die Demokratie. Es ist nicht die Diversität, es sind die.
Um den Grundbefund noch einmal zu untermalen, in den USA war zu meinen Lebzeiten in den 80er, frühen 90er Jahren noch eine Mehrheit der Amerikaner gegen die Heirat zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Also nicht unbedingt für ein legales Verbot dessen, aber sie hielten das für moralisch falsch. Eine Mehrheit der Amerikaner. Heute ist es im einstelligen Bereich. Und das mag sein, dass sich die Normen verändert haben und Leute das irgendwie nicht mehr einem Demoskopen, der am Telefon anruft, gerne sagen und heimlich sie dieselbe Meinung haben. Vielleicht, aber wir sehen das auch in der Veränderung des Verhaltens. Es war einmal der Fall, dass eines von 33 Kindern Eltern von zwei verschiedenen ethnischen Gruppen hatte in den USA. Mittlerweile ist es eins von 7 oder vielleicht sogar eins von 6. Das ist eine ganz radikale Veränderung der Realität, wo wir sehen, wie sich diese Gesellschaften tatsächlich verändern. Ich glaube, es gibt da ein paar Mechanismen, die verschieden sind, aber in dieselbe Kerbe schlagen. Eines ist natürlich richtigerweise, dass die Menschen, die jetzt das Gefühl haben, wir verlieren diese Gesellschaft, sich dann mobilisieren und sagen, das ist unsere letzte Chance, irgendwie das Österreich, das wir verteidigen wollen, irgendwie noch gegen diese Veränderung zu bewahren. Das beste Beispiel dafür ist ein Essay, das heißt Der Flug 93 oder Die Wahl des Flugs 93, geschrieben von Michael Anton im Herbst 2016, der danach zu einem wichtigen Berater im Weißen Haus von Trump wurde. Das war ein Konservativer, der zunächst kein Rechtspopulist gewesen war und der ein Essay schrieb, um andere Konservative zu überzeugen, warum sie tatsächlich für Trump wählen sollten, was im Herbst 2016 noch eine echte Debatte war. Mittlerweile hat Trump natürlich über die Republikanische Partei und große Teile der konservativen Bewegung in den USA eine echte Kontrolle. Das war damals noch nicht der Fall. Und er sagte mit Verzeig auf diesen Flug, der am 11. September 2001 gestartet war, mit leichter Verspätung, sodass die Passagiere schon etwas gehört hatten über das World Trade Center und was da vorgefallen ist, wo auch ein Führer an Bord waren und wo die Passagiere dann auf heroische Weise eine Rebellion gestartet haben und das Cockpit gestürmt haben. Und in dem Kampf um das Cockpit ist das Flugzeug dann abgestürzt in einem Feld in Pennsylvania und sind die Menschen umgekommen. Aber das Ziel der Terroristen, das wahrscheinlich, glaube ich, in den US-Kongress hineinzufliegen, natürlich hat nicht geklappt. Herr Anton bezieht sich also auf perfide Weise auf dieses heroische Ereignis und sagt, unser Land geht Richtung Verderbnis wie Flug 93. Die Entführer sind schon an Bord. Wir haben jedes Jahr lauter Ausländer aus der dritten Welt, das ist ein Zitat, die hier importiert werden. Und insofern ist sowieso schon alles verloren. Also wenn wir jetzt nicht in dieser Wahl das Cockpit stürmen, ist alles vorbei. Und wer weiß, ob Herr Trump das Flugzeug fliegen kann? Wahrscheinlich landen wir so wie die Helden vom 11. September in irgendeinem Feld in Pennsylvania und es geht sowieso schief, aber es ist unsere letzte Chance und die müssen wir nutzen. Da sieht man natürlich genau diese Torschlusspanik, zu sagen, das ist unsere letzte Chance, gegen diese Gesellschaft irgendwie zu rebellieren, was uns ja übrigens auch optimistisch stimmen sollte. Das habe ich noch nie so, auf diese Weise habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber dass sie so eine Torschlusspanik haben, dass sie bald keine Chance mehr haben, das aufzuhalten, ist ja auf eine bestimmte Weise optimistisch, sollte uns ja eigentlich ein bisschen Selbstvertrauen geben, dass wenn wir jetzt dieses letzten Attentat überleben, wir auf dem richtigen Weg sein könnten. Es geht natürlich auch in die andere Richtung, gibt es auch einen ähnlichen Mechanismus. Und zwar, dass natürlich in einer Gesellschaft, in der Zuwanderer, in der Minderheiten kein soziales Standing haben, in der sie wirklich Außenseiter sind, in der man ihnen nicht zuhört, in der sie auch kein Selbstvertrauen haben können, es nicht besonders viele Leute geben wird, die die schlimmen Seiten der Gesellschaft ansprechen, weil sie dafür das Gehör nicht kriegen, weil sie sich das nicht trauen und so weiter. Und ich schon auch glaube, dass sozusagen der tiefe Pessimismus unter manchen zumindest medial sehr einflussreichen Migranten und Migrantenkindern daher kommt, dass sie anders als vor 20 oder 40 Jahren das Selbstvertrauen, die Bildung, die Connections und das Zugehör haben, um diesen Pessimismus medial mit oft großem guten Willen dem gegenüber ausbreiten zu können. Was ja zumindest auch eine positive Entwicklung ist, dass wir dadurch diese Probleme klarer ansprechen, uns darüber klarer bewusst werden, was aber dadurch, dass wir vor 20 Jahren weniger darüber gesprochen haben, zu der Illusion führen könnte, vor 20 Jahren war es schlimmer. Das ist, glaube ich, nicht der Fall, sondern heute ist es besser und gerade deshalb hören wir mehr über die Probleme. Ein letztes.
Das ist das berühmte Integrationsparadox, dass der Rassismus umso mehr beklagt wird, umso mehr er abnimmt, weil er damit auch die Möglichkeit gibt, dass Leute sprechen können, die ihn anklagen.
Richtig, genau. Und das Letzte will ich noch sagen, dass es oft wir falsch das Gefühl kriegen, dass Minderheitengruppen und Einwanderer besonders pessimistisch sein oder dem Land gegenüber besonders negativ eingestellt sein, weil das oft die Meinung der eher einheimischen oder weißen Medienmacher ist, die ihnen diese Plattform bieten. Und das sieht man in den USA sehr nett an einem wunderbaren kleinen Befund, dass wenn man den durchschnittlichen schwarzen Amerikaner fragt, was er für eine Meinung zu Weißen hat, diese recht positiv ausfällt. Ein bisschen weniger positiv wie die Meinung zu schwarzen Amerikanern, aber eigentlich sehr ähnlich. Das ist ein paar Prozentpunkte voneinander entfernt. Wenn man dagegen eher linke weiße Amerikaner dazu befragt, was sie von weißen Menschen halten, also von ihren Eltern und Kindern und Geschwistern und so weiter, sie haben eine negative Meinung. Das ist ein bisschen seltsam. Ne? Und wir sehen auch in Amerika zum Beispiel, dass Mitglieder ethnischer Minderheiten der Zukunft des Landes gegenüber optimistischer sind als weiße Amerikaner. Also ich denke, bei aller berechtigten Kritik, bei allem berechtigten Ärger über den Zustand unserer Gesellschaft, bei allem berechtigten Ärger über Rassismus und Diskriminierung, ist es wichtig, die Proportionen im Blick zu behalten.
Jetzt, ich komme jetzt langsam zum Ende, weil wir unser Gespräch hier am Podium dann beenden und dann kann das Publikum noch Fragen stellen und oder auch ins Gespräch kommen. Ich will aber einen Punkt noch stark ansprechen, weil der sehr interessant war, nämlich du diskutierst die Frage des Patriotismus. Und jetzt wissen wir alle, Patriotismus hat seine negativen Seiten, insbesondere wenn er irgendwie in einen aggressiven Nationalismus übergeht. Auf der anderen Seite schreibst du, dass es schon so etwas auch braucht, wie eine Art von, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Wir-Gefühl, das Gesellschaften zusammenhält, gemeinsame Geschichten oder sei es bloß nicht mal Geschichten, sondern irgendetwas schwer Definierbares, von dem jeder weiß, okay, das ist jetzt etwas Typisches für diese Gesellschaft, in der ich lebe oder für diesen Platz, in dem ich lebe, aber man es nicht so richtig definieren kann und da kommt dann so eine Art von auch gemeinsam mit Liebe dazu. Und du nennst das Kulturpatriotismus. Und du glaubst, du sagst, so etwas braucht es, weil das, was man sozusagen so im linken Liberalismus früher mal den Verfassungspatriotismus genannt hat, das ist schon ein bisschen wenig. Ja, natürlich ist man stolz, dass man Demokratie ist, aber wer beschäftigt sich schon mit Absatz 4 des Grundgesetzes und ist irgendwie deswegen patriotisch, deswegen, den kennt man ja meistens nicht. Ich finde diese Idee des Kulturpatriotismus, der natürlich dann überhaupt nicht ethnisch definiert ist und wenig mit dem klassischen Nationalismus zu tun hat. Interessant, vielleicht kannst du das nochmal ausführen, warum du glaubst, dass es so etwas braucht und wie du so etwas beschreiben würdest. Ich würde dann in einem zweiten Gang dann noch versuchen, mit dir zu überlegen, was das für Österreich oder Wien oder Favoriten oder Döbling heißen kann.
Aber ja, du hast es schon schön zusammengefasst. Ja, also ich meine, also warum wir einen Patriotismus eventuell brauchen, sieht man im Extremfall gerade sehr schön in der Ukraine, dass der Nationalismus natürlich immer gefährlich sein kann. Auch Putin behauptet, Nationalist oder gar Patriot zu sein. Und wir sehen, wie das einen schlimmen Überfallskrieg rechtfertigen kann in seiner Konzeption der Welt. Aber wir sehen auch in der Ukraine einen Patriotismus, der es Millionen Menschen ermöglicht, unter Risiko des eigenen Lebens ihr Land zu verteidigen und ihre Vorstellung davon, wie sie sich selbst demokratisch regieren wollen, zu verteidigen. George Orwell, einer meiner großen intellektuellen Helden, der sein eigenes Leben riskiert hat für die Spanische Republik, daran vielleicht an den Spätfolgen gestorben ist, hat im Zweiten Weltkrieg sehr schön formuliert, dass wenn die Briten nicht Patrioten gewesen wären oder wenn britische Intellektuelle damit Erfolg gehabt hätten, den Briten ihren Patriotismus auszureden in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, die SS schon in den Straßen Londons patrouillieren würde. Das bedeutet, der Patriotismus kann etwas sehr Positives sein, wenn er zu Solidarität über die Grenze der eigenen Gruppe hinaus anregt. Die Frage ist dann, wie soll dieser Patriotismus aussehen? Und es gibt drei sehr einflussreiche Konzeptionen des Patriotismus. Der erste ist ein ethnischer Patriotismus, der sagt, ein echter Österreicher sei einer, der eben sehr lange ethnische Wurzeln in diesem geografischen Bereich hat. Und die ganzen Menschen, die in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, die werden nie echte Österreicher sein, so wie es eben manchmal diesen Schulkindern, die du erwähnst, ergangen ist. Das ist ungerecht, weil es natürlich im Land viele Menschen gibt, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und die hier dazugehören. Und es ist aus der Zeit gefallen, weil es die Gesellschaft, wie sie existiert, nicht widerspiegelt. Und übrigens, auch das war vor 20 oder 30 Jahren noch anders, ist das nicht die Konzeption der Mehrheit der Menschen. Die Mehrheit der Menschen, wenn man sie fragt, muss jemand im Land geboren sein oder muss er Vorfahren haben, die von hierher stammen, um echter Österreicher zu sein? Die Mehrheit der Menschen sagt nein. So. Nun ist die klassische intellektuellen Antwort auf die Frage, wie der Patriotismus auszusehen hat, eben der Verfassungspatriotismus. Und ich kann ihm auch viel abgewinnen. Ich finde ihn auch eine wichtige Ingredienz dessen, was wir zelebrieren sollen. wenn ich an Deutschland, wo ich noch Staatsbürger bin, denke, ist natürlich eine meiner positiven Assoziationen mit dem Land die Bundesrepublik und das Grundgesetz und das, der Erfolg einer relativ toleranten Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin auch deshalb Amerikaner geworden, weil ich die amerikanische Verfassung und die Tradition dieses Verfassungspatriotismus sehr, sehr mag. Gleichzeitig halte ich das für ungenügend. Ich halte es für ungenügend aus zwei Gründen. Eine, die du angesprochen hast, und zwar, dass die meisten Menschen sich nicht so sehr für Politik interessieren. Und wenn man den meisten Menschen fragt, was liebst du an Österreich oder was liebst du an den USA, fangen sie nicht an, von Politik zu reden und auch nicht an, von der Verfassung zu reden. Also das bedeutet, die Idee des Verfassungspatriotismus ist etwas zu weltfremd. Phänomenologisch beschreibt es nicht, was in den Herzen der Menschen abgeht. Und der zweite Grund für meinen Skeptizismus ist ein philosophischer, und zwar, dass es eine Art von Kategoriefehler ist. Denn die österreichische und die deutsche Verfassung oder die österreichische Verfassung und das deutsche Grundgesetz sind einander recht ähnlich. Und die australische ist zwar ein bisschen weniger ähnlich, aber jetzt auch nicht so grundverschieden. Und trotzdem ist ein stolzer Österreicher weder deutscher noch australischer Patriot. Das heißt, irgendetwas anderes muss das Gefühl erklären, sonst gibt es hier einen logischen Fehler. So, und was ist das? Für mich ist das tatsächlich ein Kulturpatriotismus, den wir nicht von oben aufoktroyieren sollen oder müssen oder können, sondern den es in den Herzen der Menschen schon gibt. Jemand liebt das eigene Land, weil er seine Heimatstadt und die Landschaften liebt, weil er die Geschmäcker und die Gerüche des Landes liebt, weil ihm die Umgangsformen ganz natürlich erscheinen, auch weil er die sich mit den Fernsehpromis und den TikTok-Stars vielleicht verbunden fühlt. Und diese Kultur ist natürlich bis zu einem bestimmten Punkt in einer Vergangenheit behaftet. Das kann von mir aus auch die Trachten oder als geborener Münchner die Lederhosen und das Dirndl mit beeinzigen. Das ist ja alles okay. Man kann auch ein bisschen Folklorismus haben. Aber im Großen und Ganzen ist es überhaupt nicht das, sondern es ist eine lebendige, gegenwärtige und auf ganz natürliche Weise, wenn ich durch die Straßen Wiens gehe, auch schon diverse Kultur, der sich die Menschen zugehörig gefühlen. Und ich glaube, das ist ein Teil unseres Zusammengehörigkeitsgefühls. Und wir brauchen da keine Angst haben, das klar auszusprechen und das auch willkommen zu heißen.
Jetzt ist ja, über diese Fragen, die du jetzt angeschnitten hast, das sind ja mehrere Fragen, haben ja auch einige andere, auch progressive Theoretiker, Philosophen, Autoren schon geschrieben, nicht nur George Orwell, der aber tatsächlich in seinem Plain Style, wie er es genannt hat, halt auch immer der Beste war beim Ausdrücken der Dinge, auf eine sehr
jedes
einfache
Mal, wenn ich ein Essay von Orwell lese, ärgere ich mich, weil so
das ist auch,
unerreichbar.
Das ist auch ein Ansporn. Genau darüber reden wir ja gerade eigentlich auch in gewisser Weise, dass die Dinge ja auch ein Ansporn sein können. Und das sind wir auch im Hinblick auf die auf das, was eine patriotische Identifikation sein kann. Ich meine, ich würde mich auch nicht als patriotischen Menschen bezeichnen, aber natürlich gibt es eine patriotische Identifikation einerseits in der Hinsicht auf die Leistungen, die Menschen in meinem Land erbracht haben, die ich sehr schätze oder bewundere. Ja? Also wir sind ja gerade am Karl-Marx-Hof vorbeigefahren und die Leistungen des Roten Wiens und die Vorfahren der Sozialdemokratie und die großen Helden der Geschichte, die die Demokratie hier durchgesetzt haben. Natürlich ist man stolz auf die. Und das ist eine Art von einer patriotischer Identifikation. Und es gibt natürlich auch, ich glaube, das hat Rorty dann geschrieben in seinem Buch Stolz auf unser Land, aber das ist die Übersetzung, der Titel der Übersetzung war anders als der Haupttitel. Wo er sagt, es gibt natürlich auch noch eine andere Form der patriotischen Identifikation, nämlich die Scham für die schlechten Seiten oder die Verbrechen oder das Unrecht, das im Namen des eigenen Landes geschieht. Auch das ist eine Art von patriotischer Identifikation, weil natürlich geht einem das Unglück, Unrecht, das in Korea passiert, auch ans Herz. aber irgendwie trifft es einem, wenn es im eigenen Land Leuten Unrecht angetan wird, noch dazu im Namen der eigenen Mehrheitsgesellschaft vielleicht sogar, also im Namen von einem selbst noch mehr und inspiriert einen mehr dagegen aufzustehen. Also auch der Protest gegen dieses Unrecht hat gewissermaßen eine Art von patriotischer Seite, aber da
nichts,
ist natürlich...
Nichts ist patriotischer als der Protest gegen einen ungerechten Krieg, das das eigene Land anzettelt.
Genau, aber da ist halt dann die Frage, ob wir da jetzt nicht über etwas reden, das natürlich... wesentlich zugänglich ist für die Leute, die quasi die hauptkulturelle Bevölkerungsgruppe, dominierende hegemoniale Bevölkerungsgruppe, selbst ein 150-prozentiger türkischer Junge wird sie nicht für die Taten, die einheimische Österreicher an Unrecht tun, schämen. Er wird sagen, insbesondere wenn dieses Unrecht an türkischen Jungen geschieht, wird er darüber empört sein und alles Mögliche, aber er wird keine austropatriotische Scham empfinden.
Also das ist also wahnsinnig schwer. Ne? Ja, zuerst mal sind wir da wieder im politischen Bereich und ich würde das sozusagen unter Verfassungspatriotismus abbuchen und sagen, das ist genau eines der Probleme des Verfassungspatriotismus. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich kenne in den USA sehr viele Leute, die sich zutiefst für die Sklaverei schämen und die aber von Menschen abstammen, die lang nach dem Abschaffen der Sklaverei im Land eingewandert sind. Also das kommt dann vielleicht auf den Zeitraum an, wenn das Menschen sind, deren Eltern eingewandert sind und die sich immer noch nicht vollkommen zugehörig fühlen zu der Gesellschaft, dann mag das der Fall sein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die Integration gut klappt, die Enkel dieses Menschen auf Mozart stolz sind, aber sich auch für den Anschluss schämen. Das kann durchaus sein. Natürlich muss sich dann auch das Selbstverständnis ein bisschen verändern, um realistisch zu bleiben, aber das ist in Ordnung. Ich finde, dass diese kollektive Identifikation wichtig ist und natürlich auch natürliche Grenzen hat. Also ein Österreicher, der sich für einen tollen Musiker halten würde, nur weil er irgendwie von derselben Nation abstand wie Wolfgang Amadeus Mozart, ist ein bisschen seltsam. Und jemand, der sich so für die Gräußlichkeiten der Geschichte schämt, als hätte er sie selber begangen, ist vielleicht auch ein bisschen seltsam. Also man kann durchaus ein bisschen auf Mozart stolz sein und man sollte durchaus ein bisschen beschämt sein aufgrund der schlimmsten Seiten der Geschichte. Aber es gibt eben auch natürliche Grenzen dessen, bis zu welchem Punkt diese Identifikation Sinn macht. Und ich glaube, da wäre es nicht schlecht, wenn wir in beide Richtungen ein bisschen weniger verkrampft sind.
Der Begriff des Kulturpatriotismus, und damit bin ich jetzt ja schon, höre ich, das wäre meine letzte Frage, der ist ja sozusagen ohnehin, wenn man so will, auf der Bedeutungsskala deutlich unten unter dem angesiedelt. Der wird eher so etwas beschreiben wie eine spezifische Lebensart, wie eine, dass es auf eine bestimmte Art und Weise aussieht und man das schön findet, also sozusagen Elemente der Kultur. In Wien wären es vielleicht die Gründerzeithäuser. Wenn du den Favoriten bist, das ist wahnsinnig ethnisch divers, aber etwas, was alle lieben, ist der Tichy, das ist ein Eisgeschäft. Also, und das klingt jetzt banal, ja, aber sozusagen, wenn du lang weg bist und dann kommst du nach Wien zurück und dann siehst du hier die AIDA, das ist so ein traditionelles Kaffeehaus-Dings, dann hast du wahrscheinlich ein patriotisches Gefühl der AIDA gegenüber und alle in Favoriten haben das sicherlich dem Tichy gegenüber. Ist es das, was eigentlich so etwas wie eine Verbundenheit mit einer Gemeinschaft letztendlich stiftet?
Also ich bin jemand, der... in Deutschland aufgewachsen ist, in England zur Schule oder zur Universität gegangen ist, seit vielen Jahren in den USA lebt, sehr viel Zeit in Italien verbringt, ein paar Jahre in Frankreich gelebt hat. Und ich liebe alle diese Länder und habe zu ihnen eine tiefe Verbindung und fühle mich, kann in jedem von diesem Land gut durchkommen und so weiter. Aber ich bin davon erstaunt, wie groß die kulturellen Unterschiede zwischen diesen Ländern sind. Und die meisten Deutschen haben nichts gegen Franzosen und Italiener und die meisten Briten haben nichts gegen Amerikaner und Franzosen und so weiter. aber sie sind sehr eigen und sind sich dessen oft nicht besonders bewusst. Gerade in meinem Freundeskreis denken sich die Leute oft, ach, ich bin doch sehr international und so weiter. Und ich bin doch nicht nur einfach ein Brite, sondern das ist doch, hat doch eigentlich mit mir im Endeffekt wenig zu tun. Und wenn ich mir das aber von außen anschaue, sage ich, nein, du bist sehr britisch. Mhm. Und insofern glaube ich, das ist einfach ein Sachbefund, dass der Nationalstaat bis heute eine sehr große Kraft hat, was Umgangsformen, was Sprache, was die Geschäfte, selbst die wirtschaftlichen Sachen angeht. Ich fühle mich in Wien sehr willkommen, es ist eine wunderbare Stadt. Ich fühle mich hier nicht heimisch. Es ist anders als in Deutschland, wo es dieselbe Sprache ist, obwohl es natürlich eine komplizierte gemeinsame Geschichte gibt, bis zu einem bestimmten Grad. Aber trotzdem ist diese Kraft des Nationalstaats auch im 21. Jahrhundert für mich sehr greifbar. Und deshalb ist für mich, wenn wir zurückgehen an die Grundfrage, wir haben diese natürliche Tendenz, Gruppen zu bilden. Und wie gehen wir damit um? Ist eine Antwort für mich, wir brauchen multiple Levels, auf denen wir Identität haben. Wenn der Kulturpatriotismus so stark wäre, dass alle sich nur hundertprozentig als Österreicher oder als Deutsche identifizieren, dann würde mir das vielleicht Angst machen, weil ich dann sagen würde, dann kommen wir vielleicht irgendwann in einen Konflikt. Aber in einer Situation, in der wir in einer stark ethnisch und religiös diversen Gesellschaft immer auch viele Unterschiede haben werden, immer die Leute haben werden, sagen, ich bin aber, ich habe diese Religion, ich habe diese Herkunft und wir haben so viele Sachen nicht gemeinsam, ist es für mich etwas sehr Positives, auf nationaler Ebene eben auch so ein Zusammengehörigkeits- und so ein Solidaritätsgefühl haben zu können. Weil das unsere natürliche Tendenz zu sagen, hier ist meine kleine Gruppe und die anderen sind mir doch wurscht, dagegen angeht. Sodass wir sagen, ich habe meine Gruppe und vielleicht beteilige ich mich da besonders, wenn es in dieser Gruppe Ungerechtigkeit gibt, engagiere ich mich besonders dagegen. Wenn in dieser Gruppe jemand Not leidet, dann gebe ich vielleicht noch mehr von meinem privaten Geld, um ihm oder ihr zu helfen. Aber gleichzeitig haben wir gemeinsam genügend nationale Identität, um sozialdemokratisches Thema zum Beispiel einen Sozialstaat aufrechtzuerhalten, um zu sagen, ich zahle meine Steuern, weil ich es für wichtig halte, dass niemand in diesem Land auf der Straße hungert, auch wenn er vielleicht eine andere Hautfarbe hat als ich, auch wenn er vielleicht eine andere Herkunft hat als ich. Und deshalb ist für mich die Vision einer Zukunft, in der das große Experiment geklappt haben wird, eine Vision, in der alle die Freiheit haben, das Leben selber so zu entscheiden, wie sie möchten, ein Individuum sein zu können, das sich überhaupt nicht besonders um eine Gruppe schert, sich stark in einer Gruppe engagieren mag, aber eben auch ein gemeinsames nationales Zusammengehörigkeitsgefühl hat, der diese Solidarität stiften kann.
Sie hörten ein Gespräch zwischen Jascha Monk und Robert Miesig vom 1. April 2022 aus dem Bruno-Kreisky-Forum.
Sie hörten das Falterradio.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.